Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, ein frohes neues Jahr dir. Wir haben ja die letzte Folge noch im alten Jahr aufgenommen. Alle anderen, denen haben wir schon ein frohes neues Jahr gewünscht. Wie bist du denn gestartet in 2026?
Ja, dann auch nochmal auf diesem Wege frohes Neues. Ganz offiziell und dann auch richtig. Ja, wir vergessen einfach mal meinen Jahresstart, weil ich mache die ganze Zeit schon den Witz. Ich bin seit letztes Jahr krank, weil ich tatsächlich an Silvester, hat es mich komplett zerschossen. Einmal Grippe, Influenza.
Aber eigentlich soll man doch nur böllern und sich nicht zerschießen.
Ich habe mich im eigenen Bett oder wo auch immer ich mir es eingefangen habe und dann im eigenen Bett hat es mich zerschossen.
Die Formulierung ist auch komisch.
Ja.
Hat mich im eigenen Bett erwischt. Naja, gut. Also sagen wir mal, das Jahr kann nur besser werden.
Also wo es mich jetzt genau erwischt hat, unklar. Auf jeden Fall hat es mich erwischt und war nicht schön, sagen wir mal so. Also ich habe immer so gelächelt, wenn Leute gesagt haben, ja, Grippe oder ich weiß jetzt ja nicht am Ende, was es war, mir hier 4-5 Tage einfach nur einkaserniert, aber was auch immer es war echt überhaupt nicht schön und ich will es nicht wieder haben und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Respekt vor Leuten, die sagen, ja, ich liebe mit Grippe flach, wo jemand dachte, ja, Schnupfen, Husten, wie schlimm kann es sein? Aber das war schon ein bisschen doller. Aber gut, jetzt kann es da richtig losgehen.
Also können wir sagen, das Jahr 2026 ist lehrreich gestartet.
Ja, auf jeden Fall, ja, wenn man so will. Dann,
man muss es immer positiv sehen. Du hast eine neue Perspektive des Lebens aufgezeigt bekommen.
So ist es, ja. Und wie gesagt, am Ende denkt man so, ja, mit Anfang 30 eine Grippe, was soll das schon sein? Aber dann ist es ja auch noch dazu Männergrippe. Also das ist ja doppelt schlimm.
Oh ja, das stimmt. Oh ja, oh ja. Deine arme Frau zu Hause.
Ich hoffe, du bist besser reingekommen.
Oh, ich bin total Suche reingekommen. Ich habe auch sehr viel Spaß daran, dass Schnee liegt. Und dass die Kinder im Schnee toben und dass mal wieder Schlittenfahren ist, so wie man das früher selbst in der Kindheit gemacht hat. Und sonst war auch die Zeit mit den Kindern sehr, sehr schön. Also ich kann eher positiv berichten.
Das ist sehr gut. Ja, der Schnee hat mich aber auch erfreut. Dann so ein kleiner erster Spaziergang dann durch den Schnee. Erstmal das Auto freiräumen, wenn man zur Apotheke wollte, solche Sachen. Toll. Nein, das ist echt schön.
Das klingt auch gut. Ja, wir waren auch im Winterwald und haben ein bisschen Holz geschlagen, damit auch das Haus im nächsten Jahr wieder schön warm ist oder auch noch, ja, nee, das Holz ist fürs nächste Jahr, nicht für dieses Jahr. Ja, du musst ja noch ein bisschen trocknen.
Sehr schön. Dann ging es auch voll rein in 26.
Genau. Und apropos Schnee, in die Richtung wollte ich auch eine Anekdote erzählen.
Ja, die erste Anekdote 26, perfekt.
Die erste Anekdote 26 und das ist tatsächlich nochmal ein kleiner Sidekick zu den USA. Denn es gab früher ja, wir haben ja schon mal über den Algarve Cup gesprochen und dann gab es irgendwann den Ski Beliefs Cup. Der wurde immer im März, also Ende Februar, Anfang März mit der Nationalmannschaft in den USA gespielt. Und in der ersten Auflage hat man sich auch total gefreut, hey, auf nach Florida, ins warme Wetter, raus aus dem kalten Deutschland. Ja, und dann kam so ein tolles Jahr 2018 und dann wurde dieser Ski Beliefs Cup eher in den Norden der USA, in den Nordosten gelegt und da war es schweinekalt. In Columbus, Ohio, haben wir uns dann ja schon, sagen wir mal, vorm Spiel gedacht. Oh,
wer ist auf die Idee gekommen eigentlich? Also wer hat genau dann gedacht, Mensch, im März schön nach Ohio, top.
Anfang März war richtig toll, waren auch viele Zuschauer im Stadion und dann, während des Spiels, ging es so richtig los. Also ich habe vorher immer gelacht, was denn so ein Blizzard sein könnte. Und wahrscheinlich sagen die Amerikaner auch, es war gar kein Blizzard, aber für uns Deutsche war es ein Blizzard. Es hat richtig angefangen zu stürmen. Es kam gefühlt nicht nur Schneeflocken, sondern wirklich Eisstückchen darunter. Man konnte kaum was sehen. Ich immer mit meinen Handschuhen so vor den Augen, um irgendwie was von diesen Brocken abzuhalten, um dann auch noch gegen das Flutlicht bei einem Abendspiel was sehen zu können. Man hat sich dann riesig gefreut, als dann Halbzeitpause war und dachte, ja, das spielen wir garantiert nicht weiter. Ja, aber bei den Amis war gar kein Zweifel. Es wurde einfach dann nicht unterbrochen, es wurde weitergespielt. Die Zuschauer waren dann nur noch ungefähr die Hälfte da im Stadion. Das war nicht ganz so schlimm, aber ich habe einen riesen Fehler gemacht in der Halbzeitpause. Ich habe immer noch so ein paar Ersatzhandschuhe gerade bei so schlechtem Wetter mitgehabt und bin dann eigentlich immer mit trockenen Handschuhen rausgegangen, weil wenn du schon mit nassen Handschuhen rausgehst, die von der ersten Halbzeit sind und du auch genug zu tun hattest, dann sind deine Finger dann schon mal richtig eiskalt. Und dann ist es gut, wenn man trockene Handschuhe hat. Und irgendwie in der Hektik in der Halbzeitpause habe ich das falsche Paar Handschuhe gegriffen, bin dann zur zweiten Halbzeit raus, habe sie auf den Platz angezogen und dachte nur so, du Dummkopf.
Hast wieder die Nassen angezogen.
Ich habe wieder die Nassen mitgenommen und habe dann schön in der zweiten Halbzeit absolut gefroren. Ja, aber in der zweiten Halbzeit ist kein Gegentor mehr gefallen, nur in der ersten Halbzeit war es auch nicht so schlimm, man hat es überlebt. Aber mal eine Torwart-Anekdote, wo man sich selber dann beschimpft und sagt, bist du blöd.
Ja, gut, gegen das Wetter kann sie erstmal nichts machen. Also das wird wahrscheinlich, allein das Wetter reicht schon, um sich aufzuregen. Und dann auch noch die falschen Prankenschützer da rausgenommen.
Ja, und kalte Finger, kennt jeder, ist doof. Und wenn dann noch jemand sagt, fang mal den Ball, denkst du, ja, würde ich gerne, kann ich nicht.
Weil unklappt und Ball oder einen Eisbrocken gefangen hast, wahrscheinlich.
Ja. Aber wenigstens was zwischen Ball und deinem Gesicht, Hauptsache die Hände dazwischen, damit es nicht auf die Nase geht.
Und danach haben sie den umbenannt in She Can't Believe Cup.
Auch nicht schlecht.
Ich kann nicht glauben, wie doof sie ist mit den Handschuhen, falschen Handschuhen raus.
Also ich muss sagen, dein Humor hast du durch deine Krankheit nicht verloren.
Auf keinen Fall. Aber wo kommt der Name her? She Believe, also an was glaubt, wer glaubt an was? Was ist das eigentlich gewesen?
Also das ist gekommen von der US-Nationalmannschaft, die so eine Kampagne gestartet hat, dass halt Mädels an sich glauben können, dass sie halt das Gleiche können wie die Jungs.
Okay.
Und deswegen, man soll selber als Mädchen die Stärke finden, alles machen zu können, was man möchte.
Okay, das ist ein sehr, sehr schöner, hehrer Gedanke, aber im ersten Moment klingt es ein bisschen hölzern.
Ja, und das war dann der She Believes Cup. Sie glaubt, ja. Sie glaubt an sich.
Sie klar, ja, sehr gut. Das ist ja also eine schöne Anekdote. Also bei solchen Temperaturen, ich beneide dann immer die Hallensportler. Beneide sie nicht oft, aber manchmal beneide ich sie. Also dann bei Wind und Wetter.
Das stimmt, aber dafür beneide ich sie im Sommer dann nicht. Dass man dann im Sommer bei schönstem Wetter in die Halle laufen muss, ja, da muss man halt mal den Winter ertragen.
Ja, da spielen die es oft im Sommer, ja. Oder also im Sommerspiel eigentlich quasi immer gar nichts eigentlich. Nee. Turniere halt.
Aber trainieren tun ja trotzdem die meisten, um ja, sich irgendwie wieder vorzubereiten oder sonstiges. Oder es ist ja dann auch mal Olympia und selbst bei Olympia im Sommer wird ja dann in der Halle gespielt.
Bundesliga geht wieder los.
Du wird nicht in der Halle gespielt, genau.
Nee, trotz Schnees wahrscheinlich nicht in der Halle. Ist es denn eigentlich die Rückkehr des orangenen Balls jetzt am Wochenende womöglich?
Womöglich, ja. Vielleicht haben sie auch einen pinken Ball jetzt oder so. Ich weiß es gar nicht, was dieses Jahr der Winterball ist.
Mit Rasenheizung und so ist ja meist ja das Thema Schnee auf dem Platz nicht mehr so doll.
Kann aber passieren.
Aber kann passieren.
Wenn es richtig losgeht.
Aber du hast keinen orangenen Ball für mich dabei, sondern wahrscheinlich ein Thema.
Ja, das ist so ein bisschen geteilt in zwei Parts. Der erste Part ist, wer ist dir aus dieser, also die Hinrunde ist ja sozusagen noch nicht ganz vorbei, sind 15 Spieltage, aber aus dem Halbjahr, wer ist denn dir so in der Bundesliga wirklich in Erinnerung geblieben? Ich habe sogar auch mal jetzt die Zeit genutzt und mal gedacht, Mensch, es gibt ein paar, die man vielleicht vor der Saison gar nicht auf dem Zettel hatte. Es gibt ein paar, bei denen hat man damit gerechnet, dass sie wieder gute Leistungen bringen und die haben es sogar geschafft, es zu bestätigen. Und dann sind sogar welche aufgetaucht, die jetzt wieder positiv gespielt haben, bei denen man dachte, ja stimmt, dich gab es ja auch schon mal und jetzt bist du wieder da.
Boah, also aus dem Kalten.
Aus dem Kalten, ja. Ja, aber bei den Newcomern sozusagen, da werden dir ein, zwei Namen einfallen, wie so ein Lennart Karl oder ein...
Lennart Karl, Said El-Malha kann man natürlich genau. Relativ schnell nennen. Also Harry Kane, wie immer.
Genau, der ist so einer, der echt bestätigt hat.
Mit der Quote, absoluter Wahnsinn. Das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Dann auf jeden Fall auch wieder Grimaldo.
Ja,
einer, der für Leverkusen sehr wichtig ist. Alex Garcia, der bei Leverkusen überragend ist, um da mal jemanden zu nennen. Dennis Undav hat sich nach der Verletzung wieder wahnsinnig stabil zurückgemeldet, um mal da oben ein bisschen was abzugrasen. Ja, bis zu seiner Verletzung eigentlich auch Johnny Burkhardt, der nach einer schweren Phase.
Und der auch bei einem neuen Verein direkt dann wieder geliefert hat.
Genau, in Frankfurt angekommen war dann. Also da gibt's schon so 5, 6, 7 Namen. Ich weiß nicht, wen du dir noch notiert hast.
Na, ich habe zum Beispiel noch den Bilal Elkanus drauf, wo man auch sagte, oh ja, der ist aufgefallen. Ich habe auch einen Aslani von Hoffenheim drauf, bei dem man das auch vorher nicht so auf dem Zettel hatte.
Ja, ich habe ihn halt in Elversberg das eine oder andere Mal auch gesehen und dann auch beim Relegationsspiel. Und dann nach dessen Rückkehr nach Hoffenheim, Damar ja auch, einer, der aus Elversberg zurückgekommen ist, nicht ganz so krass abgeliefert hat. Tabakovic bei Gladbach könnte man vielleicht auch noch nehmen.
Ja, habe ich auch noch auf dem Zettel. Und dann zum Beispiel auch ein Luis Diaz, der ja auch mit großen
auf jeden Fall.
Fußstapfen eigentlich schon herkam und sagt, großer Einkauf, der muss erstmal liefern. Er hat auch geliefert.
Da kann man auch lange drüber diskutieren, über den Namen. Also eigentlich kann man jetzt gar nicht mehr diskutieren, aber das war ja immer so, dass der war ja gefühlt, der Transfer lag auf der Straße, sozusagen Bayern musste einfach nur die Kohle hinlegen, Liverpool will ihn loswerden, Bayern mal wieder mit so einem Transfer, man sagt, oh, okay, so ein No-Brainer, mag sein, dass der Transfer, ihn abzuwickeln, nicht so schwer war, aufgrund der Gegebenheiten und noch ein vernünftiges Gehalt draufgelegt, aber da dann einfach zuzugreifen und zu sagen, ja, weil das ist ja bei einem Mané mal schiefgegangen, auch aus Liverpool, auch gefühlt gesättigt, aber der Luis Diaz, also der hat ja richtig Bock, meine Güte, also der hat echt, ja, mit Spiel 1 habe ich ihn in München gesehen, gegen Leipzig ja schon losgelegt, also das ist ja wie die Feuerwehr, das ist eine Granate.
Oder manchmal auch übers Ziel hinaus, wie bei PSG, aber im Großen und Ganzen hat er ja, losgelegt wie die Feuerwehr und das auch bestätigt.
Das ist dann der südamerikanische Temperament.
Dann haben wir vielleicht noch einen Ulisse, der bestätigt hat mal wieder.
Ja, genau. Der, wo ich auch sagen kann, der hat dann im ersten Jahr bei den Bayern, haben alle gesagt, hüp, Crystal Palace, okay. Der kann's auch. Also, da bin ich mal gespannt, wo Musiala, der wird unterkommen, ja. Aber wie Kompany das handelt.
Ja.
Mit Karl, mit Ulis, mit Diaz, mit Kane, der ja auch längst kein Mittelstürmer, Neuner mehr ist. Der hat ja wieder der
auch ein Gnabry, der jetzt wieder in Form ist.
Grätscht hinten und holt die Bälle. Gnabry, da ging ja schon so ein bisschen die Delle wieder los. Aber ich glaube, in der Offensive brauchen die Bayern sich keine Gedanken machen, sondern da gucken, wie sie die 5-6 Zauberer da vorne unterbringen. Ja.
Dann habe ich noch auf meinem Zettel einen David Raum stehen, der, finde ich, jetzt eine ganz andere Rolle so ein bisschen eingenommen hat als Kapitän, der ein bisschen mehr vorweg geht und der tatsächlich jetzt auch wieder mehr spielerisch auffällt.
Ja, und das hat man auch bei der Nationalmannschaft dann auch gesehen, genau, wie er vorangegangen ist. Sein erstes Tor gemacht in der Nationalmannschaft im Herbst 25, in Leipzig das Spiel mit angeführt gegen die Slowakei, als es um die Wurst ging, ne? Also Uwe Draogo würde mir übrigens auch noch einfallen als einer der Shooting Stars so. Ja, also es gibt so ein paar Mannschaften, die da ein bisschen was abliefern und dann auch einige, die echt halt abfallen, also wo auch die Mannschaften einfach abfallen. Also von Christian Eriksen in Wolfsburg ist nichts zu sehen beispielsweise. Ja, es kommen halt auch viele nicht in die Pötte, Heidenheim, Mainz, gut Köln, klar, Emala haben wir thematisiert. Beim HSV weiß man nicht, St. Pauli, ne, beim HSV, klar würde ich sagen Vuskovic, also der junge Vuskovic, der ausgeliehen ist, der wahrscheinlich auch nicht lange mehr beim HSV bleibt, auch wenn er sich da wohlfühlt und wegen seines Bruders und der ganzen Dopinggeschichte ja auch viel, viel Privates mit verbunden ist. Ja doch, da fallen mir dann auch so zwei, drei, sag ich mal, abseitige Spieler ein, vielleicht, die mit die Spiele ihrer Mannschaften geprägt haben, auch wenn die Mannschaften nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben. Es gibt auch ein paar Enttäuschungen übrigens.
Genau, und das ist sozusagen der zweite Part meines Themas, weswegen ich nochmal auf einen raus will und was auch jetzt am Wochenende total spannend ist, ob denn jetzt nochmal da rein Vertrauen gelegt wird oder nicht, nämlich auf Kauer Santos und auch auf Michael Zetterer.
Ja, die beiden, wir haben ja im Vorgespräch nochmal kurz gesagt, ne, also Transfermarkt im Winter und dass die Eintracht da wieder massiv Stürmer verpflichtet. Ich meine, das ist ja ein großes Thema, die Eintracht, die Schießbude der Liga, ich glaube, europaweit mit einer der meisten Gegentore, einer der schlechtesten Gegentorschnitte.
Ja, also die Leute, die es jetzt nicht auf der Pfanne haben, ne, in der Liga auch 15 Spiele, 30 Gegentore, das heißt im Schnitt 2 Gegentore pro Spiel.
Ich glaube, Heidenheim hat sogar noch ein Gegentor mehr oder 2. Bin mir nicht
Heidenheim
ganz sicher, aber ich glaube, das ist nicht mal
die. Die hat 34 haben die. Aber für den Anspruch einer Spitzenmannschaft, du musst ja mal überlegen.
Die spielen Champions League, die wollen in die Euroleague mindestens kommen. Da ist 27 das Finale in Frankfurt. Also wenn sie die Euroleague erreichen, wollen sie vielleicht das Finale daheim. Oder wie der Hesse sagt, daheim. Finale daheim. Irgendwas holen. Also das heißt, sie haben hohe Ansprüche und auch Topmüller, Krösche, die haben natürlich auch hohe Ansprüche an sich selbst.
Aber genau deswegen müssen sie ja auch Stürmer holen. Denn wenn du halt für ein Spiel, was du gewinnen willst, 3 Tore schießen musst, weil du 2 kriegst.
Die haben ja auch die zweit- oder drittbeste Offensive der Liga. Das ist ja auch ordentlich. Die haben ja auch ohne, na klar, als Burkhardt verletzt war, dann war Usun noch vorher verletzt. Der kam jetzt wieder mittlerweile zurück. Aber mit Burkhardt, mit Usun, dann im Doan in der Formkrise, würde ich sagen, ist eine dieser Enttäuschungen. Man sagt, er hat stark begonnen, aber auch ganz stark nachgelassen nach seinem Wechsel aus Freiburg. Ja, und Zetterer und Santos sind hinter dich die Deppen. Die stehen da, also wem erzähle ich das? Ich glaube nicht, dass die immer die falschen Handschuhe rausholen, die kalten, sondern die haben auch andere Themen, mit denen die sich befassen müssen. Und Zetterer auch am Ende nicht mehr sicher. Der hat auch 2, 3 Böcke geschossen. mit Ball am Fuß, was ihn eigentlich auszeichnet.
Ja, oder auch
ich jetzt sagen.
Komische Wege im Strafraum genommen, wo er dann mal das Tor verlassen
hat
oder
Köln
nicht.
Ja, gegen Köln einmal. Da gibt's viel. Und genau, jetzt die Diskussion, spielt Kawa oder spielt Zetti?
Aber wen würdest du denn reinstellen zum Rückrundenstart?
Also ich sage so, ein verunsicherter Torwart hinter einer verunsicherten Hintermannschaft, dann nehme ich jetzt mal die komplette Defensiv, der ganze Defensivverbund, die ganze geht ja los beim Mittelstürmer. Der muss natürlich mit nach hinten arbeiten, aber es ist eigentlich der ganze Defensivpart der Mannschaft, der nicht funktioniert. Und dann würde ich immer noch eher einen erfahrenen Mann reinstellen, auch wenn der nicht komplett überzeugt hat. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass Zetterer zwischenzeitlich in diesem Verbund mit Koch, mit Theat so ein bisschen mehr Sicherheit reingeht, mit Christensen. Ja, aber ne, dann hat Christen sich gegen den HSV kurz verletzt. Ich denke mal, der ist dann auch wieder fit, aber mit Baum noch ein Junger. Also alles, was da defensiv schiefgegangen ist, schiefgegangen. Der Skiri ist beim Afrika Cup. Gut, die sind jetzt ausgeschieden mit Tunesien. Chaibi. Also das ist alles, was da hinten
Collins
für Sicherheit stehen soll. Ja, Collins hat alles nicht funktioniert. Deswegen, ich weiß nicht, was du sagst, deine Meinung, du warst bei Zetterer ja nie so ein 100%iger Fan.
Das stimmt. Also er ist ein solider Torwart, aber so ein richtiger, sagen wir mal so, wie vielleicht ein Kaliber wie Trapp vorher, den sie hatten, ist Zetterer meiner Meinung nach nicht. Auch wenn Trapp jetzt vielleicht über seinen Zenit hinaus ist, aber zu seinen besten Zeiten. Und das ist ja auch, finde ich, ein Thema, was man gut diskutieren kann. Weil auf der einen Seite, wie soll ein Santos erfahren werden, wenn er halt die Spiele nicht bekommt? Und eigentlich ist ja Frankfurt auch ein Ausbildungsverein. Sie geben vielen jungen Spielern auch die Möglichkeit, gerade im Offensivverbund sich zu entwickeln, um sie dann halt auch wieder weiter zu verkaufen. Das ist ja einfach auch eine Marke. Aber dann hinten im Tor nicht. Ja, auf der einen Seite brauchst du irgendwie ein bisschen Erfahrung und du brauchst auch ein bisschen, ja, so eine Sicherheit da hinten drin. Auf der anderen Seite, wenn du in Santos setzt, dass du ihn irgendwie die nächsten Jahre als Stammtorwart haben willst, dann muss er jetzt mit seinen 22 Jahren die Fehler machen, vor denen er sich dann irgendwann in 5 bis 10 Jahren bewahren kann. Und ich bin da auch total zwiegespalten. Es ist jetzt die Frage, spielst du mehr auf Ergebnis? Spielst du mehr auf Langfristigkeit? Wo willst du hin? Und es ist auch wieder das Problem, da können wir auch mal wieder den Vergleich ziehen zu Trapp jetzt gerade bei Paris FC. Der hat die gleiche Situation, ist ja hingewechselt. Alle haben gedacht, oh, er ist jetzt die Nummer 1 und er hat dann gar nicht gespielt, sondern ein 22-jähriger Nachwuchstorwart aus Frankreich, also ein Französischer, hat dann gespielt. Und dann hat irgendwann der Trainer angefangen abzuwechseln. Und jetzt ist Trapp momentan die Nummer 1. Aber was macht das halt mit einem jungen Torwart? Also selbst wenn jetzt Santos und Cetera sich abwechseln würden, macht das was mit dem Abwehrverbund? Macht das was mit denen selbst? Also wohin willst du irgendwie gehen? Ich glaube, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, weil auch das, was mit Santos passiert ist, von wegen, hey, du kriegst den Status als Nummer 1 und dich dann halt wieder rauszunehmen, wenn es nicht gut läuft, das kann dir halt auch nochmal einen Knacks geben. Also wo ist jetzt die richtige Lösung dafür?
Man darf ja nicht vergessen, bei Santos oder auch bei Topmöller und bei dem Torwarttrainer Jan Zimmermann, der ja selber früher immer nur der Ersatzmann eigentlich bei der Eintracht war, kommen auch noch dazu, es wäre hochinteressant, da bin ich mal gespannt, was du vielleicht noch dazu sagst, der im Umgang mit Trapp ja auch immer von Trapp selbst gelobt worden ist, der ja auch, die Eintracht hatte da auf der Position eigentlich nie ein Problem, vor Trapp war dann Radetzky da, als Trapp weg war, vorher war Trapp da und ist seinem Nachfolger dann quasi nochmal gefolgt. Als er von PSG kam, hat er auch auf höchstem Niveau in Champions League und so gespielt. Und Kawa Santos sollte jetzt ja eigentlich in 1,5-2 Jahren dahin gebracht werden, dass er dann der Stammtorwart ist, um dann für echt eine satte Millionensumme irgendwie abgegeben zu werden. Das war der Plan der Eintracht. Und dann entwickelte sich das halt so ein bisschen in eine andere Richtung. Trapp war unzufrieden. Man wollte Trapp dann auch ein bisschen loswerden. Über 3 Millionen Gehalt. Das war zu viel für einen Torwart, der auf der Bank sitzt. Dann verletzte sich Santos, dann wurde das alles irgendwie eng zeitlich, dann musste man halt Cetera dazu nehmen. Dann hat Santos wirklich viel, viel gepatzt und dann ist eben die Frage, wie funktioniert der Verbund Torwarttrainer mit den beiden Torhütern jetzt? Wie funktioniert das Vertrauen von Topmöller? Setzt Topmöller, so wie viele das ja machen, ja, nee, das muss am Ende mein Torwarttrainer entscheiden, wie die drauf sind und ich trage die Entscheidung dann mit oder sag dann am Ende, heb oder senk den Daumen für die Entscheidung meines Torwarttrainers? Oder geht Topmöller straight ahead und sagt, so Freunde, wir machen jetzt hier 4 Wochen Jobsharing und danach entscheide ich mich. Das könnte ja auch eine Lösung sein. Ich mache jetzt 2-mal Champions League, wo es wahrscheinlich nicht mehr viel geht, plus 4-mal Liga und dann gucken wir mal, wo wir am Ende stehen nach 6 Spielen.
Es ist ja auch das Problem, dass Santos eigentlich gar keine Spielpraxis hat. Die haben ja nicht nicht großartig jetzt Zeit für Testspiele gehabt und ganz ohne Spielpraxis irgendwo jemanden reinzuschicken, ist ja auch nicht einfach, gerade auf der Torwartposition und dann noch als junger Keeper. Da ist es wahrscheinlich sogar angebracht, dass man ihm sagt, du hast jetzt nicht nur ein Spiel, wo es auf Messerschneide steht, sondern du hast mal 2, 3 Spiele, um dich zu beweisen, um mal zu sehen, in welche Form du kommst, ob dich vielleicht auch von Spiel zu Spiel steigerst.
Und dann ist aber das Problem, was du sagst, die Eintracht hat den Druck.
Genau.
Die wollen, müssen unter die Top 6. Ich habe jetzt von Axel Hellmann, dem Vorstandssprecher, eine ganz spannende Ausführung gehört im Podcast, der Eintracht-Club-eigenen Podcast, war Axel Hellmann, hat da gesagt, ja, wir sind ein bisschen verwöhnt gewesen von den europäischen Nächten, uns vielleicht ein bisschen vernebelt, was auch Champions League angeht, und jetzt sehen wir, wo das hinführt. Aber wir müssen weiterhin unseren Club jedes Jahr in die europäischen Wettbewerbe führen. Also so sehr das auch quasi, dass irgendwie so Druck und irgendwie Erwartungshaltung und Anspruch zugleich bei der Eintracht. Und dann jetzt zu sagen, ja, da stelle ich mal zwei Spieltage den Zetterer rein, in der Champions League im nächsten Spieltag wieder den Gesandtos. Dann mache ich wieder, wie wechselt man denn dann alle 2 Wochen, jede Woche? Wie wäre das denn? Hast du das denn schon mal so heftig erlebt, wo du sagst, du bist so auf Abruf irgendwie?
Also ich habe es zum Glück noch nicht so heftig selbst erlebt, ich habe es nur gesehen. Also bei Turbine Potsdam gab es mal wirklich den Fall, dass sie jedes Spiel immer gewechselt haben. Eine Torhüterin, dann die nächste Torhüterin.
Das geht
also
doch nicht. Schon, macht doch gar keinen Sinn.
Naja, da ist halt dann die eingespielt hat mit den Abwehrverbunden nicht da. Aber ich wollte auch nochmal eine weitere Perspektive reinbringen, denn Krösche hat ja auch noch im Interview gesagt, dass er Zetterer als Kandidaten für die Nationalmannschaft sieht. Und in den Kader Platz 3 und 4 zu kämpfen, jetzt für die Weltmeisterschaft. Und wenn man das dann auch noch raushaut.
Sehe ich komplett daneben.
Ja, aber ich meine nur vom Prinzip her ist es ja auch, wir könnten Zetterer da reinbringen, dann braucht er ja auch Spielpraxis. Also in welche Richtung möchtest du denn jetzt gehen? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und ja, also wenn es gut vermittelt ist vom Torwarttrainer, vom Trainer und auch unter den Torhütern und auch in der Mannschaft akzeptiert, dass man halt wechselt, dann könnte man das machen. Aber wenn, dann würde ich auch eher so ein 2 oder 3 Spielprinzip geben, damit man irgendwie eine kleine Routine entwickeln kann und nicht immer sofort wieder rausgerissen ist.
Also deswegen sage ich ja, Jan Zimmermann als Torwarttrainer, dass der selber eben auf der Bank saß. Vielleicht kann er das deswegen besonders gut handeln und die setzen ja auch schon seit Jahren auf ihn. Dann im Zusammenspiel, im Gespann mit Topmöller. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Wie gesagt, man hat Stürmer geholt, man hat sich nicht auf defensive Stabilisatoren irgendwie stürzen können. Vielleicht auch der Markt nicht da, das Geld nicht da. Hat dann jetzt eben mit...
Ja, aber das Geld nicht da zählt irgendwie nicht, wenn du die letzten 3 Transferjahre von Eintracht Frankfurt irgendwie siehst.
Ja, aber auch da muss man dann immer sehen, ne, wie viel Geld blieb am Ende übrig und in was floss das dann? Ja, du hast aber natürlich eigentlich recht, klar.
Aber jetzt abschließend, möchtest du einen Tipp abgeben, wer steht gegen den BVB im Tor?
Ich glaube Zetterer.
Ich glaube Santos.
Ja, das ist jetzt kein Hot-Take, aber... Ja, aber ich bin mal gespannt, ob Ebnu Talib eben einer dieser, wieder Elversberg, wie Aslani übrigens.
Ist ja da quasi räubern Aslani sie gerne. Die Bundesligisten räubern ja, gerne bei Elversberg.
Ja, genau. Aslani war natürlich ein Rückkehrer von Hoffenheim.
Ja, der kommt ja auch aus Frankfurt eigentlich.
Genau, der war dann bei Gies, der in der englischen, in der italienischen.
Zweiten Liga, dritten Liga, zweiten Liga, glaube ich.
Irgendwie Provinz gespielt. Dann bei Gießen, Regionalliga. Und dann war er ja erstmal nicht der erste Mann vorne im Sturm bei Elversberg, weil es eben mit Aslani und Damar und Konsorten noch ein paar andere gab. Und jetzt, wenn er jetzt auch erst 22 und jetzt ist er natürlich da, hat auch ist der Kategorie schlecht gealtert, vor ein paar Monaten gesagt, ich freue mich, die Saison bei Elversberg zu Ende zu spielen. War, glaube ich, im September oder Oktober. Naja, man hat also vorne eingekauft, Ebnu Talib, mal gucken, noch der Burkhardt-Ersatz, auch das, der muss erstmal in der Liga ankommen. Du erinnerst dich an Budo Zivtsivadze, den man geholt hat von Karlsruhe nach Heidenheim. Das hat im Winter der Vorsaison nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Der hat 1, 2 Tore gemacht, ja, aber das war schon nochmal ein meilenweiter Unterschied. Und der kommt jetzt halt in eine Champions-League-Mannschaft. Schauen wir mal. Aber ja, eigentlich ist das Thema hinten, Tor, Defensive, wie gut sind die Kochs und Theats und Christensen und wie gut, bei Skiri, Chalibi erstmal abwarten, wann kommen die vom Afrika-Cup zurück, wie gut sind diese Sechser, Heule und Larsson und so weiter, auch noch junge Kerle. Da wird der hinten drin steht, nicht ganz so viel Entspannung verspüren zum Jahresstart.
Wird ihnen wenigstens nicht kalt, wenn Schnee liegt.
So ist es. Gut, jetzt haben wir zwei Tipps abgegeben und jetzt geben wir auch noch zwei Hot Takes ab. 2-1 steht's.
Ja, du hast das erste Halbjahr gewonnen. Das hast du ganz toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Hey, das ist richtig abfällig.
Man muss ja auch den Wettkampfcharakter raus. Nein, ich gratuliere dir. Das hast du gut getippt in der Länderspielpause.
Das habe ich super gemacht. Ganz toll.
Ich sage, dass die ersten, auf den ersten drei Plätzen der Torjägerliste, da gibt es ja nur drei zweite Plätze und einen ersten, dass die an dem ersten Spieltag nicht treffen. Das heißt, Kane trifft nicht gegen Wolfsburg. Herr Burkhardt ist wahrscheinlich sowieso noch nicht auf dem Platz, aber auch ein Diaz trifft nicht gegen Wolfsburg und ein lieber Undav in seiner bestechenden Form vor Weihnachten wird auch in Leverkusen nicht treffen.
Okay, ja, ich sehe gerade, es ist ein geteilter zweiter Platz mit Burkhardt, Diaz, Undav mit 8. Okay, kein Kane-Tor, daran wird es wahrscheinlich schon scheitern.
Kane, Diaz, Undav nicht und Burkhardt wird nicht auf dem Platz sein, aber die vier, die treffen nicht.
Okay, ich finde das einen sehr guten Tipp und bestätige hiermit dessen Gültigkeit. Und ich gehe mal auf den Bundesliga-Samstag. Sind ja 5 15:30 Spiele und ein 18:30 Spiel Leverkusen-Stuttgart. Und ich sage, dass mindestens 2 Tore durch Winterneuzugänge fallen an diesem Samstag.
Mhm.
Beim HSV gibt es ja mit Damien Downs unter anderem einen Stürmer, den man geholt hat. Die spielen gegen Freiburg. Also ich sage, 2 Tore durch Winterneuzugänge fallen am Samstag.
Schön. Und das am Anfang noch des Wintertransferfensters, das ist ja auch noch Luft nach oben, was da noch alles passieren könnte.
Ich habe extra den Freitag mit der Eintracht nicht dazu genommen. Nicht, dass es heißt, die haben ja 47 Stürmer für dich, davon wird einer schon blind ein Tor machen. Deswegen nur der Samstag.
Vielen Dank. Ich finde den Tipp schön. Dann gucken wir doch mal, ob irgendjemand aus der zweiten Liga oder sonst wo gerade frisch dazugekommen, doch nochmal eine Bude macht.
Schauen wir mal. Also dann eine schöne erste Bundesliga-Woche.
Dir auch. Gute Besserung weiterhin. Und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche.
Ja, ich kämpfe mich durch. Alles klar, bis dahin. Ein Monat hat mir Spaß gemacht. Danke.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.